Es ist kostbar, in der Gegenwart des Herrn zu sein. Ich hatte vorhin die ganze Zeit so diese Worte, kostbar ist der Name Jesus. Kostbar ist der Name Jesus. Und zwar nicht einfach nur, weil es ein schöner Name ist, sondern weil damit etwas verbunden ist. Amen. Der Name Jesus ist sozusagen das Codewort, das Zugangswort, das Schlüsselwort zu den Dingen Gottes. Der Name Jesus bleibt immer hoch erhaben. Und er wird immer angebetet werden in alle Ewigkeit. Der Name Jesus wird einst in aller Munde sein. Jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Amen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und wir sind in der glücklichen, gesegneten Situation, dass wir ihn jetzt schon kennen. Dass wir jetzt schon diesen wunderbaren Namen Jesus anrufen. Und damit verbunden haben wir Zugang zu all dem, wofür der Name Jesus steht. Deswegen ist der Name Jesus so kostbar. Weil wenn du den Namen Jesus von Herzen sagst, wenn du ihn nicht nur als Lippenbekenntnis aussprichst, sondern es aus deinem Herzen kommt, dass du Jesus sagst, dann öffnet dir das sogleich den Zugang zur Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes ist genauso kostbar wie der Name Jesus. Und spätestens, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, merkst du, wie kostbar diese Dinge sind. Ja, ein Name, das könnte ja noch, kann ja jeder sagen, das kann ja alles sein. Aber wenn das dann verbunden ist und für dich erfahrbar wird mit der realen Gegenwart Gottes, hey, dann merkst du, da ist etwas verbunden damit. Dann bekommst du auch Respekt vor diesem Namen und vor all dem, was eben damit verbunden ist. Wir haben bereits zwei Abende gesprochen über das Thema der Salbung. Und wir haben hier sehr grundlegend eigentlich begonnen, nämlich im ersten Buch Mose, und haben sehr eingehend studiert, was die Salbung genau ist, welche Bilder für die Salbung gebraucht werden im Alten Testament, welche Wörter dafür gebraucht werden. Dann haben wir uns Beispiele angeschaut, wo gesalbt wurde in den ersten fünf Büchern Mose. Haben gesehen, dass die Priester gesalbt wurden. Aaron wurde gesalbt und die ganzen levitischen Priester dann in der Folge, also die Nachfolger, die nachfolgenden Generationen von Aaron, dem ersten hohen Priester Israels. Sie wurden gesalbt. Und heute Abend gehen wir einen Schritt weiter. Wir verlassen die ersten fünf Bücher Mose und kommen ins erste Buch Samuel. Und hier geht es insbesondere heute Abend um die Salbung des ersten Königs Israels, nämlich um die Salbung Sauls. Und ich möchte das gleich vorwegschicken, wenn wir den Namen Saul hören, dann denken wir ganz häufig an seine letzten Jahre, an seine letzten Zeit, die nicht sehr glorreich war. Wir wissen, dass er es war, der ungeduldig war, der nicht warten konnte auf den Propheten Samuel und das Opfer selber dargebracht hat, obwohl er es nicht durfte. Wir wissen und erinnern uns an sein Ende. Er hatte kein gutes Ende. Er hat Speere geworfen nach David, der dann sein Nachfolger wurde. Er ist aus dem Plan Gottes herausgefallen. Aber heute Abend werden wir sehen, dass das nicht immer so war. Saul war einmal ein Gesalbter Gottes. Und er war der erste gesalbte König des Volkes Israel. Und als das ist er exemplarisch, beispielhaft. Das heißt, wir können etwas lernen von ihm. Wir müssen sogar etwas lernen von ihm. Das sind keine Zufälle. Versteht ihr? Gott hat nicht Saul genommen, weil David noch nicht geboren war. Sondern die Wahl Sauls kam bei Gott von Herzen. Es war nicht zufällig, sondern das war genaue Absicht und genaue Berechnung. Und ich möchte euch zum Anfang die ganze Geschichte eigentlich mal vorlesen von der Einsetzung Sauls beziehungsweise von seiner Salbung durch den Propheten Samuel. Und zwar findet sich das im 1. Samuel Kapitel 9 ab Vers 1. Ist ein bisschen ein längerer Bericht hier, aber ich möchte einfach, dass ihr den Zusammenhang habt und dass ich nachher einfach darauf hinweisen oder verweisen kann dann, und ihr wisst, um was ich rede. 1. Samuel, Kapitel 9, ab Vers 1. Und es war ein Mann von Benjamin, also vom Stamm Benjamin, sein Name war Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiach, des Sohnes eines Benjaminitos, ein angesehener Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich, und niemand von den Söhnen Israel war schöner als er. Ha, was für ein Superlativ. Also, wir wissen zwar, dass sie damals noch keine Schönheitskonkurrenzen abgehalten haben. Ja, ihr habt ja vielleicht jetzt mitgekriegt, Miss Schweiz von 2006 ist Dritte geworden in der Wahl zur Miss Universum. Also, es will schon was heißen. Aber hier heißt es, dass Saul der schönste Mann in Israel war. Hey, wow! Frauen hättet ihr damals leben wollen, hä? Und ich bin überzeugt, er sah ein bisschen besser aus und hat mehr repräsentiert als irgendein Mr. Schweiz. Die haben nämlich nicht viel mehr als Muskel und, naja. Also, er war einen Kopf größer als alles Volk. Und dann geht es weiter. Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalim, aber sie waren nicht da. Und er zog durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Als sie aber in das Land Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. Der aber sagte zu ihm, siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns dahin gehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Es ist nicht interessant, dass man damals, wenn man Esel verloren hatte, zum Propheten ging. Den Mann Gottes bemühte, wenn man seine Esel verloren hatte. Saul aber sagte zu seinem Knecht, siehe, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir? Auch interessant, sie wussten genau, wenn wir zu diesem Mann Gottes gehen, dann müssen wir etwas mitbringen. Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte, siehe, ich habe noch einen silbernen Viertelschekel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Da sagte Saul zu seinem Knecht, dein Wort ist gut, komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Als sie eben die Anhöhe zu der Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und sie sagten zu ihnen, ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sagten, ja, siehe, er ist schon vor dir da. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe begeht. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er gekommen ist. Denn er segnet das Schlachtopfer, danach essen die Geladenen. So geht hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Der Herr aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, der wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Erinnert ihr euch, wozu die Salbung da ist? Jesaja 10, Vers 27. Die Salbung ist da, um das Joch zu zerstören. Der Grund, warum Gott einen König salbte über Israel, war, das Joch zu zerstören. Auch in diesem Sinn eben. Als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit, siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte, zeig mir doch, wo hier das Haus des Sehers ist. Also Saul erkannte Samuel nicht sofort. Samuel hatte nicht einen Prophetenmantel an oder ein Namensschild, wo drauf stand, Samuel the Prophet, the man of God in Israel. sondern er sah aus, wie ein ganz normaler Mann zur damaligen Zeit aussah. Und Saul kannte ihn nicht und er kannte ihn deswegen auch nicht. Samuel antwortete Saul und sagte, ich bin der Seher. Geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen früh werde ich dich ziehen lassen und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Bevor Saul auch nur irgendetwas gesagt hatte, wusste Samuel bereits, was Sache war. Er hatte die Eselinnen bereits im Geist gesehen. Wir sehen hier auch übrigens sehr schöne Beispiele für die Gaben des Geistes in Operation. Vorhin schon, wo Gott dem Samuel gezeigt hatte, dass ein Mann namens Saul kommen würde und dass er ihn salben sollte zum Fürsten. Und jetzt auch noch das mit den Eselinnen. Das waren Worte der Erkenntnis beziehungsweise Worte der Weisheit. Und wem gehört alles Kostbare Israels? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte zu mir? Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle. Und er gab ihnen einen Platz oben an unter den Geladenen und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sagte zu dem Koch, gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von dem ich dir gesagt habe, lege ihn bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und legte Saul vor. Also nicht Melonen mit Rohschinken, sondern eine dicke Keule mit viel Fleisch dran. Und er sagte, siehe, hier ist das Übriggebliebene. Leg dir vor und iss, denn für diese Stunde ist es für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk geladen. So aß Saul mit Samuel an diesem Tag. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel dem Saul auf dem Dach zu. Steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Gasse hinaus. Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul, sag dem Knecht, dass er uns vorausgeht. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still, jetzt wird's spannend. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Kapitel 10. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du heute von mir weggehst, wirst du 2 Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zeltzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Also diese Vermutung von Saul war inzwischen eingetroffen. Und wenn du von dort weitergehst und du zur Terebinte Tabor kommst, werden dich dort 3 Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt 3 Böckchen und einer 3 Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir 2 Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zum Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Zither und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Siehst du, der Geist des Herrn kam nicht auf Saul, als er von Samuel mit Öl gesalbt wurde, sondern erst einige Zeit später. Das Öl war also nur ein Zeichen für die Salbung, nicht die Salbung selbst. Das ist wichtig zu verstehen. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und geh vor mir nach Gilgal hinab und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Soweit dieser Bericht. Das war ziemlich viel, was ich hier vorgelesen habe. Vorhin in der Vorbereitung ging es schneller. Ich wusste nicht, dass es so lange dauern würde, wenn ich es hier vorlese. aber ich hoffe, es verdrießt euch nicht, dass wir ab und zu ein bisschen Bibel lesen. Und es ist immer gut, wenn wir solche Dinge mal wieder im Zusammenhang gehört haben. Ist ja wirklich auch eine spannende Geschichte. Amen. Nun, wir möchten anhand des Beispiels von Saul eigentlich ein bisschen schauen, wie er zu dieser Salbung kam und was diese Salbung bei ihm bewirkt hat. Nun, wir wissen, er wurde zum König gesalbt und dann wurde er auch König und er regierte über Israel und war eine Zeit lang sehr erfolgreich. Aber hier sind einige Details drin, sozusagen im Vorlauf zu seiner Salbung und unmittelbar nachdem er gesalbt worden war, die sehr wichtig sind zu verstehen, auch für uns heute. Ich möchte beginnen mit Kapitel 9, Vers 3. Und zwar unter dem Titel Saul war gehorsam. In Vers 3 hieß es, und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Ist es nicht so, dass manchmal Dinge passieren im natürlichen Leben, die nicht sehr erfreulich sind? Und so etwas war hier passiert. Die Eselinnen waren verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie groß diese Herde von Eselinnen war. Vielleicht waren es 10, 12, 20, 30. Wer weiß, auf jeden Fall waren sie durchgebrannt und waren jetzt irgendwo unterwegs und grasten irgendwelche fremden Weiden ab. Und vor allem waren sie nicht mehr im Besitz des Kisch und da musste etwas unternommen werden. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselin. Ich möchte, dass ihr versteht, Saul, bevor er wusste, dass er König würde, bevor er Samuel zum ersten Mal traf, bevor dieser den Ölkrug nahm und ihn über ihn ausgoss, war Saul gehorsam in der Familie seines Vaters. Saul war einfach ein Teil seiner Familie. Er war nicht stolz und arrogant und wusste, dass er der schönste Mann in Israel war und wusste, dass er einen Kopf größer war als alle anderen und wusste, dass er deswegen eigentlich ein Recht hatte, zu etwas Großem berufen zu sein, sondern er war ganz normal in der Familie seines Vaters und erledigte dort Aufgaben ganz praktischer Art. Das ist ein wichtiges Prinzip in der Vorbereitung darauf, gesalbt zu werden. Ein wichtiges Prinzip, das wir auch sehen werden am Beispiel von Elisa. Elisa, wie wir dann später sehen werden, bevor Elia seinen Mantel über ihn warf, zog er hinter 12 Joch Rindern her und pflügte. Saul war sich nicht zu schade, einfache Aufgaben auszuführen. Nämlich, wenn die Eselinnen verloren gegangen waren, dann war er bereit und gehorsam, mit einem Knecht auszuziehen und die Eselinnen zu suchen. Er sagte nicht, für den Mister Israel, ich gang nicht nur Esel suchen. Ich, der ich einen Kopf größer bin als alle anderen in Israel, ich sollte der Held, der gefeierte Held sein. Ich sollte hier in den Schlagzeilen stehen und die großen Auftritte haben. Nein, das sagte er nicht. Er war sich keinen Moment zu schade, die entlaufenen Eselinnen zu suchen. Und das ist keine wahnsinnig ruhmreiche Aufgabe. Das ist unterste Hirtenaufgabe. Stell dir irgendeinen Cowboy vor im Wilden Westen, der eine entlaufene Rinderherde suchen muss. Das ist nichts Glorreiches. Da kannst du keinen Western drüber drehen. Den Western kannst du erst dann drehen, wenn die Rinderherde wieder gestohlen wird und Indianer ins Spiel kommen und wenn irgendetwas anderes Spannendes geschieht. Eine Eisenbahn in die Luft fliegt oder jemand einen Silbersee klauen will oder was weiß ich. Dann kannst du einen Western drehen. Aber hier, wie wir auch sehen nachher im Verlauf der Geschichte, nichts Spektakuläres war geschehen. Weder die Philister hatten die Eselinnen gestohlen, noch wollten sie Saul daran hindern, sie zu finden oder sonst irgendetwas Dramatisches. Nein, sie waren einfach entlaufen. Und Saul ging einfach hin und suchte sie. Nichts Spektakuläres und er war in diesem Gehorsam. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, bevor wir die Salbung Gottes erfahren können in unserem Leben, bevor wir die Berufung Gottes erfahren können in unserem Leben, müssen wir irgendwie unter Beweis gestellt haben, dass wir dessen würdig sind. Dass wir damit umgehen können, wenn auf einmal eine andere Kraft auf unser Leben kommt. Wenn auf einmal eine Verantwortung auf unser Leben kommt, die es bei weitem übersteigt, dass wir Esel gesucht haben. Ich weiß nicht, wie viele Esel du schon gesucht hast in deinem Leben. Aber ich weiß von mir und aus meiner Geschichte, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, wo ich Eselinnen gesucht habe. Wo ich irgendwelchen Eseln nachgelaufen bin. Zum Teil fast, man könnte sagen, buchstäblich, mein Esel waren das Transportmittel der damaligen Zeit. Fünf Jahre lang habe ich in einer Autoverwertung gearbeitet und war zeitweise unterwegs, um für diese Autoverwertung Unfallfahrzeuge anzukaufen, die entweder ausgeschlachtet wurden, um Ersatzteile zu gewinnen, oder auch wiederverkauft wurden als Unfallfahrzeuge. Das heißt, ich habe Esel gesucht. Keine buchstäblichen Esel, aber die Esel der Neuzeit, die Transportmittel der Neuzeit. Egal, was du gerade tust im Moment, egal, was du tust in deinem weltlichen Beruf, tu es von ganzem Herzen. Sei dir nicht zu schade, das zu tun, was du gerade tust. Denk nicht, nein, meine Berufung hindert mich eigentlich daran, das zu tun. Ich weiß, es ist manchmal eine Gratwanderung, versteht mich bitte richtig. Es ist eine Gratwanderung, wenn du weißt, du bist berufen, wenn du weißt, da ist eine Salbung, entweder schon da oder am Wachsen oder am Kommen, und du bist in irgendeinem Job, der dir nicht wirklich Spaß macht. Es ist manchmal eine Gratwanderung, darin wirklich das Beste zu geben und es so zu tun, wie wenn du nie im Leben irgendetwas anderes tun würdest. Aber mach es dir zur Aufgabe, gehorsam zu sein und willig zu sein in dem, was du jetzt gerade tust. Das betrifft übrigens auch die Gemeinde. Das betrifft auch die Aufgaben, die du haben magst in der Gemeinde. Weißt du, in der Gemeinde gibt es viele Esel zu jagen. In der Gemeinde gibt es viele Aufgaben zu erledigen, die dem Suchen von entlaufenen Eseln gleichkommen. Sei gehorsam in dem, was du jetzt gerade tust. In der Gemeinde, egal was es sein mag, egal wie klein es dir vorkommen mag. Sei gehorsam und sei willig in dem, was du tust. Denke nicht, nein, aber ich bin zu etwas ganz anderem berufen. Ich bin der Schönste und der Größte. Eigentlich sollte ich hier stehen und predigen. Nun, wenn du hier stehen solltest und predigen solltest, dann würde es so sein. Es muss irgendeinen Grund geben, warum es im Augenblick noch nicht so ist. Die nächste Stelle, die wir anschauen wollen, sind die Verse 4 und 5. Saul nahm seinen weltlichen Auftrag ernst. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalisha, und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalim, aber sie waren nicht da. Und er zog durch das Land Benjamin, und sie fanden sie nicht. Als sie aber in das Land Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. Saul durchzog die Lande. Er unternahm nicht einen kleinen Fußmarsch so von 20, 30 Kilometern irgendwo ins Land hinein und dachte, ja komm, gehen wir mal schauen, ob die Esel da irgendwo unter dem nächsten Baum grast. Nein, sondern er nahm jede Mühe auf sich, diese Eselinnen zu finden. Siehst du diese Etappen, die hier angegeben sind? Zuerst durchzogen sie das Land Schalisha, dann durchzogen sie das Land Schalim, dann durchzogen sie das Land Benjamin, dann kamen sie in das Land Zuf und auch dort waren die Esel nicht. Und das alles zur damaligen Zeit, ohne Auto, ohne Pickup-Truck, ohne jede Nacht ein schönes Hotelzimmer zu haben, ohne an jeder nächsten Ecke bei McDonald's einkehren zu können, sondern in einem Land, wo es selbst im Winter noch sehr warm werden kann. In einem Land, wo die Sonne so herabbrennt, dass du nicht weißt, wo du dich noch verstecken sollst. Ich kann euch sagen, ich war im April, bis Ende April war ich in Israel, 1993, war ich in Israel und dort ist es im April schon so heiß, dass du am liebsten in der Badehose auf die Straße gehen möchtest. Also, ihr könnt euch vorstellen, unter welchen Umständen Saul und sein Knecht damals diese Eselin gesucht haben. Und sie gaben nicht auf. Sie gaben nicht auf. Sie wussten, sie hatten einen Auftrag und sie gaben nicht auf. Sie gaben erst dann auf, als es wirklich aussichtslos schien und als die Gefahr für sie selbst, oder besser gesagt, die angenommene Gefahr im Sinn von Kisch, dem Vater von Saul, größer war als die Sorge um die Esel. Erst da entschlossen sie sich, zurückzugehen. Und selbst da noch, und damit kommen wir schon zum nächsten Punkt, wandte der Knecht von Saul ein, dass es immer noch eine Möglichkeit geben würde. Und siehst du, all das, was wir jetzt besprochen haben, ist der Weg dazu, dass Saul gesalbt wurde. Saul wäre nicht gesalbt worden, wenn er nicht sich aufgemacht hätte, die Eselin zu suchen. Wenn er nicht hier durch das halbe Land Israel gezogen wäre, um die Esel zu finden. Und wenn er nicht den nächsten Schritt auch gegangen wäre, den wir hier sehen in den Versen 6 und 7 und 10, nämlich unter der Überschrift, Saul ließ sich etwas raten. Denn es war nicht Saul, der auf die Idee kam, man könnte ja zum Propheten gehen und ihn mit einem Viertel Silberschekel belohnen für die Auskunft. Es war nicht Saul, der auf diese Idee kam, sondern der Knecht. Ist manchmal schwierig, sich von einem Knecht etwas sagen zu lassen. Stimmt's? Ist manchmal schwierig, sich von jemandem etwas sagen zu lassen, der auf derselben Ebene ist wie man selbst. Umso schwieriger von jemandem, der einem untergeben ist. Und dennoch ist es gut, sich etwas sagen zu lassen. Der aber, nämlich der Knecht, sagte zu ihm, sieh doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns da hingehen, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollten. Saul aber sagte zu seinem Knecht, siehe, wenn wir hingehen, was wollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir? Da sagte Saul zu seinem Knecht, dein Wort ist gut, komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Das war Vers 10. Saul ließ sich von seinem Knecht etwas raten. Saul ließ sich von diesem Ratschlag schließlich auch überzeugen. Zuerst hat er noch Einwände. Zuerst fragt er sich noch, ja, wir haben ja gar nichts dabei. Weil man dem guten Mann könnte geben für seine Auskunft, für seinen Dienst. Aber der Knecht hat auch darauf eine Antwort. Und Saul ließ sich etwas raten. Er sagte nicht zu diesem Knecht, du, weißt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder? Lass mich die Entscheidungen treffen und folg du bitte nach. Wir suchen die Esel und jetzt gehen wir wieder heim. Wir haben sie nämlich nicht gefunden. Was willst du mir sagen? Nein, er ließ sich etwas sagen. Das ist eine Qualität, die wir sehen hier im jungen Saul, die ihn auch später dazu befähigte, König zu sein. Denn in einem Amt wie dem Königsamt kannst du nicht einfach allein irgendwelche Entscheidungen treffen. Du musst in der Lage sein, dich beraten zu lassen. Wir wissen das, ist auch heute noch so, Präsidenten über ganze Nationen müssen über so viele Dinge entscheiden, wo sie nicht sachkundig sind selber, dass sie eine Menge von Ratgebern haben. Und sie tun gut, auf diese Ratgeber zu hören. Ich meine, eigentlich ist mir Präsident George W. Bush ist mir sehr sympathisch. Aber ich bin dennoch froh, dass seine Außenministerin Condoleezza Rice ist. Eine gebildete, intelligente, sehr besonnene, weise Frau Gottes, die übrigens einen Bibelkreis leitet irgendwo in Washington D.C. Eine gläubige Frau. Und von ihr lässt Präsident Bush sich beraten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen in Bezug auf die Außenpolitik. Auch wir tun gut daran, uns Rat geben zu lassen, was die praktischen Entscheidungen unseres Lebens angeht. Stell dir vor, Saul hätte sich hier nichts raten lassen. Saul wäre stur geblieben und hätte gesagt, nein, komm, jetzt haben wir lang genug gesucht, merci vielmals für den Rat, ist gut gemeint, aber wir gehen jetzt heim. Ich würde endlich wieder auf meinem warmen Strohsack schlafen. Wäre Saul gesalbt worden? Wäre Saul Samuel begegnet? Hätte Samuel seinen Ölkrug ausgießen können über ihm? Wäre Saul König geworden? Nein, wäre er nicht. Saul tat gut daran, sich etwas raten zu lassen. Dann geschieht das, was wir alles gelesen haben hier. Sie begegnen dann Samuel und Samuel offenbart sich eigentlich als der Prophet Gottes. Er beweist sich als der Prophet Gottes, indem er sofort von den Eselinnen weiß und auch bereits von Gott gehört hat, wer dieser Saul ist und was er mit ihm tun soll und was aus ihm werden wird. Und all das sehen wir. In Kapitel 9, Vers 16 lesen wir etwas über den Zweck der Salbung. Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Der wird mein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Das war es, was Gott zu Samuel gesagt hatte in Ankündigung Sauls, dass er kommen würde. Nun beachte, dass er sagt, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Samuel sollte ihn nicht einfach einsetzen. Er sollte nicht einfach zu ihm sagen, du bist jetzt König. Er sollte ihm nicht eine Krone aufsetzen, sondern er sollte ihn salben. Als Zeichen für die Gegenwart Gottes, für die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben. Denn Saul war ja der erste König über Israel. Es gab also sozusagen kein Vorbild für dieses Amt. Und es war klar aus der Geschichte Israels, dass der König Israels anders funktionieren würde, anders regieren würde, anders agieren würde, als die Könige der heidnischen Nationen um sie herum. Woher sollte jemand, ein potenzieller König, wissen, wie er sich als König verhalten sollte, ohne jegliches Vorbild, ohne Vorgänger, ohne jemanden, zu dem man aufschauen konnte, ohne jemandes Geschichte, die man nachlesen konnte? Woher sollte Saul wissen, was ein König über Israel tun sollte und was nicht? Deswegen war es so enorm wichtig, dass er zum König gesalbt wurde. Und die Salbung ist hier ein Bild dafür, dass er von Gott befähigt wurde. Nicht nur eingesetzt, nicht nur bestimmt wurde dazu, König zu sein, sondern er wurde gleichzeitig befähigt. Es war notwendig, für diese Aufgabe befähigt zu werden. Saul hätte das nicht von sich aus gekonnt. Nur weil er der Schönste war, nur weil er einen Kopf größer war als alle anderen, hieß das noch lange nicht, dass er ein guter König sein würde. Und wisst ihr, wir gehen oft vom Gegenteil aus. Wir denken oft, wenn jemand im Natürlichen sehr begabt ist, wenn jemand dies und jenes studiert hat, wenn jemand noch einen Doktortitel hat, wenn jemand sich Professor, Doktor, Doktor sowieso nennen kann, ja, dann muss er es ja wissen. Ja, dann wird er sich doch sicher eignen. Wenn jemand Theologie studiert hat und sich Pfarrer nennen darf, ja, der wird es ja können. Der wird wissen, was Gott sagt. All diese natürlichen Dinge sind keine Garantie dafür, dass jemand sein Handwerk versteht. Nur weil jemand Politologie studiert hat oder Politikwissenschaften oder was auch immer, ist er noch lange kein guter Politiker. Die wenigsten der Leute, die aktuell Politik machen, haben Politologie studiert. Das sind Leute aus der Wirtschaft, das sind Rechtsanwälte, das sind Leute, die Lebenserfahrung mitbringen. Nicht Leute, die sich im Natürlichen irgendwie durch eine Ausbildung oder so etwas eignen, sondern Leute, die einen Auftrag haben. Oder zumindest meinen, sie hätten einen Auftrag. Das muss man ein bisschen relativieren zum Teil in Sachen Politik. Wo waren wir stehen geblieben? Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Jede Aufgabe, jedes Amt, das du haben kannst, bedarf der Salbung. Insbesondere, wenn es um die Gemeinde geht, insbesondere, wenn es um das Königreich Gottes geht. Hier gibt es kein Amt, insbesondere die Ämter des fünffältigen Dienstes, in die du dich selber einsetzen kannst oder wo du etwas bewirken kannst, ohne Befähigung Gottes, ohne die Befähigung durch die Salbung. Habe ich schon verschiedentlich auch gesagt. Auch hier, wenn du eine Bibelschulausbildung hast oder Theologie studiert hast, das heißt noch lange nicht, dass du ein guter Pastor bist. Nur weil du eine Prophetenschule besucht hast, heißt das noch lange nicht, dass du ein Prophet bist. Da braucht es etwas mehr. Und weißt du, die Salbung kann man in diesem Sinn nicht lernen. Es gibt kein Lehrbuch darüber, wie du gesalbt werden kannst. Es gibt kein sicheres 7-Schritte-Programm. 7 Schritte zur Salbung. Und ganz hinten im Buchdeckel ist dann noch so ein Tütchen eingeklebt mit einer Portion Salböl drin, damit du es gleich selber noch praktizieren kannst. Und die Absicht, die Gott verfolgte mit diesem Salben Sauls, war eben, der wird mein Volk aus der Hand der Philister erretten. Denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Die Salbung ist immer da, um das Joch zu zerstören. Die Salbung ist da, um der Not zu begegnen. Die Salbung ist nicht irgendein Selbstzweck, irgendetwas Schönes, etwas Lustiges, etwas Begehrenswertes in sich selbst, sondern es geht darum, einen Zweck zu erreichen, ein Ziel zu erreichen, eine Absicht zu erreichen, nämlich Not zu lindern, Leute in die richtige Richtung zu lenken. Dafür ist die Salbung da. Die Salbung in der Gemeinde ist dazu da, den Menschen Erkenntnis des Wortes zu vermitteln, Erkenntnis Gottes zu vermitteln, damit sie in ihrem Leben freier werden können, damit sie in ihrem Leben gesegneter werden können, erfolgreicher werden können, damit sie Lasten ablegen können, damit sie Belastungen loswerden können, damit sie Ketten sprengen können. Dazu ist die Salbung des Pastors da in der Gemeinde. Es ist kein Selbstzweck, sondern es dient den Leuten. Und Gott setzt immer dann Leute ein, die gesalbt sind oder die er salbt, wenn er damit einer bestimmten Not begegnen möchte. Ich weiß, dass wir einen Auftrag haben hier in Schaffhausen. Der Grund, warum wir an dem Punkt sind, wo wir heute stehen mit der Gemeinde, ist der, dass Gott eine Not sah in dieser Stadt. Nicht ich habe diese Not gesehen. Nicht Manfred und Katharina Roth haben diese Not gesehen. Sondern Gott hat diese Not gesehen. Und er musste uns ja beinahe überreden, zu kommen. Aber wenn der Herr dich irgendwo hinführt, um etwas zu tun, dann wird er dich auch salben. Sei dir gewiss, wenn der Herr dich einsetzt, um etwas zu tun für sein Reich, dann wird er dich dazu salben. Du musst keine Angst haben, dass der Herr dir einen Riesenauftrag aufbürdet. Aber wenn es darum geht, dich zu befähigen, wenn es darum geht, dich zu bestätigen, dann sagt er dir, nein, jetzt musst du selber schauen. Hast du ja lange genug das Wort studiert? Hast du genug Bibelschule besucht? Der hat dir die Hände aufgelegt. Nein, sondern er selbst, er persönlich wird dich sagen. In Vers 17 heißt es, als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Mit diesem Gesalbtwerden zum König, mit diesem Regieren, war auch das Herrschen über das Volk Gottes verbunden. Nun, Gott hat ja zu verschiedenen Zeiten auch versucht, das Volk von diesem Wunsch nach einem König abzubringen. Und hier sehen wir etwas, das man fast wie eine, als Schattenseite ein bisschen sehen könnte. Nämlich, dass Saul über das Volk herrschen sollte. Es war klar, dass das Volk von nun an nicht mehr seinen eigenen Willen haben würde. Aber weil das Ganze unter der Salbung geschah, konnte Gott sicher sein, dass dieser, sein erster König, sein Gesalbter, solange er unter der Salbung wirken würde, ein Gott wohlgefälliger König sein wird, der auch für das Volk angenehm war. Wenn wir die Geschichte Israels studieren, insbesondere die Geschichte der Könige, dann sehen wir, dass nachher viele, viele, viele Könige waren, die weder gesalbt waren, noch sonst irgendwie Gott wohlgefällig waren und Gottes Willen taten. Sie waren Despoten, sie beteten fremde Götter an, sie verbündeten sich mit fremden Herrschern und so weiter und so fort. Du siehst hier eigentlich bei den Königen auch, was geschieht, wenn jemand regiert ohne die Salbung. Gott hat diese Ämter, diese Positionen gesetzt, um unter der Salbung zu funktionieren. Und genauso ist es auch im fünffältigen Dienst. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemandem begegnet seid aus diesem fünffältigen Dienst, der zwar in diesem Amt stand, aber nicht mehr unter der Salbung war. Nun, das ist eine Gratwanderung, aber du kannst das manchmal erleben, dass Leute, die eine Zeit lang gesalbt waren und deswegen in einem Amt stehen, auf einmal nicht mehr in der Salbung sind und trotzdem in diesem Amt weiter funktionieren. Das kann sehr betrüblich sein. Und es kann sehr anstrengend sein, solchen Leuten zuzuhören oder den Dienst von solchen Leuten zu ertragen. Warum? Weil es nicht unter der Salbung geschieht und deswegen entweder nicht im Sinn Gottes stattfindet, nicht die Absichten und Ziele und der Wille Gottes verkündigt wird, sondern eigenmächtig etwas getan wird. Das wird nichts bewirken, ist kontraproduktiv und repräsentiert nicht Gott, den Allmächtigen. Die Auswirkungen der Salbung, was hatte die Salbung für konkrete Auswirkungen im Fall von Saul? Nun, ganz interessant ist, das Problem, weswegen Saul ja ausgezogen war, waren die Esel. Saul hatte sich eigentlich nur auf diese Reise begeben, um die Eselinnen seines Vaters Kisch wiederzufinden. Das war eigentlich im natürlichen Gesehen sein Problem. Das Problem wollte er gelöst haben. Deswegen war er zu Samuel gekommen. Jetzt, als die Salbung auf ihn kam, das Erste, was geschieht, ist, die Eselinnen sind gefunden. Noch bevor er gesalbt war, verkündet ihm Samuel bereits, also die Begegnung mit dem Propheten hat im Grunde genommen schon gereicht. Die Begegnung mit dem Übernatürlichen hat bereits gereicht, um das Natürliche in Ordnung zu bringen. Und erfüllt hat es sich dann später, nachdem er gesalbt war, hat er dann die Eselin tatsächlich wieder gefunden, wie wir wissen. Was möchte ich damit sagen? Wenn du eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hast, wenn dir die Salbung Gottes begegnet, dann wird die Salbung in deinem Leben dafür sorgen, dass die natürlichen Umstände, die Probleme im natürlichen Bereich gelöst werden. Du kannst in eigener Kraft, in eigenem Bemühen viel Zeit aufwenden, viel Energie aufwenden, um die Esel zu finden und die Esel nicht finden, aber eine Begegnung mit dem Übernatürlichen, mit der Salbung Gottes reicht aus, um die Esel nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, welches Problem des natürlichen Bereichs dir zuvorderst steht, dir sofort einfällt, wenn du deine Augen schließt. Welcher Mangel in deinem Leben dich bekümmert oder bedrängt, vielleicht schon seit Jahren. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber ich weiß eins, eine Begegnung mit dem Übernatürlichen, eine Begegnung mit der Salbung kann dieses Problem lösen. Das ist es doch, was wir hier sehen. Beziehungsweise wir sehen auch, lass dich von den natürlichen Umständen nicht abbringen davon, die Salbung zu verfolgen. Esel hin oder her. Wisst ihr, ich meine, durch diese Begegnung mit Samuel hat sich das Ganze noch länger hingezogen. Der Vater hätte sich noch mehr Sorgen machen können. Sie hätten einen Tag früher zu Hause sein können. Lass dich von den Eseln nicht abbringen. Wenn die Salbung Gottes vor der Tür steht, aber dann geschieht etwas, was natürlich viel wichtiger ist und viel entscheidender, nämlich das, was Samuel zu Saul sagte in Kapitel 10, Vers 6. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Er sollte einer Gruppe, einer Schar von Propheten begegnen. Und in dieser Begegnung, diese Leute waren ja auch gesalbt, diese Leute dienten auch im Geist Gottes, würde er das reale Gegenbild zu dem erfahren, was er bereits empfangen hatte in Form des Öls. Erst als er diesen Propheten begegnete, kam der Heilige Geist über ihn. Erst als er selbst mit ihnen anfing zu weissagen und zu tanzen und sich wild zu gebärden und zu bewegen für den Herrn, seinen Gott. Halleluja! Erst da kam die Salbung über ihn. Und er verwandelte sich in einen anderen Menschen. Siehst du, die Salbung, wenn sie über dich kommt und dich befähigt für ein bestimmtes Amt oder für eine Aufgabe. Wie tut sie das? Was geschieht da? Was musste bei Saul passieren, um ihn zu befähigen, als König über das Volk Israel zu regieren? Inwiefern musste er sich in einen anderen Menschen verwandeln? Lass uns eine Sache anschauen hier, im Zusammenhang mit Saul. Etwas, das er selber sagt, wo wir einen Einblick nehmen können in seinen Charakter. in sein Selbstbild. Und zwar sagt er in Kapitel 9, Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte zu mir? Mit dieser Haltung, mit dieser Einstellung, oh, ich bin, einer von den Letzten und mein Vater ist auch nicht gerade sehr bedeutend und überhaupt ist es mit mir nicht sehr weit her. Und warum redest du überhaupt zu mir so, lieber Mann Gottes? Mit dieser Haltung hätte Saul keine zwei Wochen König über Israel sein können. Was geschah in dem Moment, wo die Salbung auf Saul kam? Was geschah in dem Moment, wo es heißt, dass er sich in einen anderen Menschen umwandelte? Sein Selbstbild verwandelte sich. Er sah sich nicht mehr als einen aus dem kleinsten Stamm, aus der unbedeutendsten Familie. Und überhaupt, warum bin ich gerade dem Mann Gottes begegnet? Nein, sondern als der Geist Gottes über ihn kam und er verwandelt wurde in einen anderen Menschen, da wusste er, ich bin würdig. Wenn der Herr mich erwählt hat, wenn der Herr mir Samuel über den Weg geschickt hat, wenn der Herr mich gesalbt hat, dann bin ich fähig, dann bin ich würdig. Dann ist es mir nicht gestattet zu sagen, nein, ich möchte lieber verzichten. Wenn der Herr zu dir kommt, wenn der Herr an deine Tür klopft, wenn der Herr über dich den Ölkrug ausgießt, dann bitte sag nicht, nein, ich bin unwürdig, sondern dann nimm es an aus der Hand des Herrn. Nimm es an. Dann sag, ja Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe das, was deine Salbung in mir bewirkt. Nun, es ist interessant, was wir hier herausfinden können im Zusammenhang mit der Salbung. Was tat Saul, als er diesen Propheten begegnete? Er weissagte mit ihm zusammen. Das heißt, er fing an, sich in geistlichen Dimensionen zu bewegen. Etwas, das er vorher nicht getan hatte. Ich denke, Saul war, wie wir lesen, wenn wir ihn so beschrieben sehen hier im Wort, er war das, was man einen, er war im Natürlichen sehr begabt. Er war ein schöner Mann, er war einen Kopf größer als alle anderen. Wahrscheinlich hatte er noch viele andere natürliche Begabungen, aber er war kein super spiritual man. Er interessierte sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig für geistliche Dinge. Woran sieht man das? Das sieht man zum Beispiel daran, dass der Knecht auf die Idee kam, nach dem Mann Gottes zu suchen und nicht er. Aber nachdem der Geist Gottes über ihn gekommen war und ihn verwandelt hatte in einen anderen Menschen, da war es, hatte sich etwas verändert in der Gesinnung von Saul. Da fing er selbst an, nach geistlichen Dingen zu suchen. Da fing er selbst an, sich in geistlichen Disziplinen zu üben. Da fing er selbst an zu weissagen, da fing er selbst an zu beten, da fing er selbst an zu tanzen, da fing er selbst an zu jubeln und zu jauchzen. Halleluja. Und diese Beschäftigung mit geistlichen Dingen, diese Betätigung im geistlichen Bereich veränderte etwas in seinem Leben. Weißt du, es ist gar nicht schwierig, geistlich zu sein. Es ist überhaupt nicht schwierig, geistlich zu sein. Vielleicht hast du manchmal schon gedacht, wenn es um solche Themen ging oder wenn es um diese Auseinandersetzung ging, bin ich eher geistlich gesinnt oder bin ich eher ein fleischlicher Eimer? Hast du manchmal gedacht, ja, ich bin wahrscheinlich eher auf der fleischlichen Seite, aber ich weiß auch nicht, wie ich das ändern könnte. Es ist ganz einfach, das zu ändern. Weißt du, wie einfach es ist, wie es geht? Ganz genauso wie bei Saul. Er traf Propheten. Das heißt, er begab sich in geistliche Gesellschaft. Er begab sich an einen Ort, beziehungsweise traf zusammen mit Menschen, die geistlich gesinnt waren. Und weil dort, wo geistliche Menschen sind, auch der Heilige Geist anwesend ist, kam der Heilige Geist rein zufällig auch auf ihn. Nein, ihr versteht mich schon recht. Ja? Nicht zufällig, sondern absichtlich. Aber er konnte in dieser Weise auf ihn kommen, weil Saul sich in geistliche Gesellschaft und Gemeinschaft begeben hat. Und jetzt noch was. diese Veränderung konnte deswegen stattfinden, weil Saul mitmachte, weil er sich anstecken ließ von diesem geistlichen Wirken dort. Wenn du dich also fragst, wie kann ich geistlich werden, dann habe ich einen guten Rat für dich. Komm in geistliche Gesellschaft und lass dich anstecken von dem, was wir tun. Lass dich anstecken von den Liedern, die wir singen. Lass dich anstecken von dem Weissagen, das wir tun. Lass dich anstecken von dem Zungenreden, das wir praktizieren. Lass dich anstecken von diesen Dingen und du wirst geistlich werden. Lass dich anstecken von dieser Begeisterung über das Wort Gottes und du wirst geistlich werden. Ich verspreche es dir. Warum weiß ich das so genau, was bei mir selbst so war? Weißt du, es ist noch nie ein geistlicher Mensch vom Himmel gefallen. Es ist noch nie ein geistlicher Mensch vom Himmel gefallen, nicht einmal Jesus. Sogar Jesus ging in die Synagoge und setzte sich auseinander mit geistlichen Menschen. Zum Schluss noch, Kapitel 10, Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Beziehungsweise noch Vers 7. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Wenn das, was Gott dir verheißen hat, oder was du vielleicht heute Abend gehört hast für dich, nämlich dass du gesalbt werden kannst, und bitte versteht das, obwohl wir keine Könige sind über Israel oder über sonst irgendetwas, sind wir doch Könige in unserem Leben. Wir sollen herrschen wie Könige in unserem Leben, Römer 5, Vers 17. Jeder von uns hat eine Berufung und jedem von uns steht eine Salbung zu. Und ich bin überzeugt davon, es sitzen auch Leute hier heute Abend, die eine Salbung bzw. eine Berufung haben, gesalbt zu werden für ein Amt des fünffältigen Dienstes. Nun, wenn du das weißt von dir, oder der Herr heute Abend zu dir gesprochen hat, dann wisse einfach, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen in deinem Leben, wenn du spürst, wie das Öl über dein Haupt läuft, dann wisse auch, dass sich das Wort Gottes erfüllen wird. Dann wisse auch, dass alles, was der Herr sonst noch geredet hat, zustande kommen wird. Dann wisse auch, dass es dir gelingen wird, was deine Hand zu tun anfasst. Nicht nur im geistlichen Sinn. Weißt du, wir neigen manchmal dazu, diese Dinge zu stark zu trennen. Wir nehmen sie völlig auseinander. Wir trennen völlig geistliches Leben, menschliches Leben oder weltliches Leben. Und das sollten wir nicht tun. Denn wenn es hier heißt, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir, meinte der Prophet natürliche Dinge, genauso wie geistliche Dinge. Zu regieren über ein Volk wie Israel bedeutete, geistlich begabt sein zu müssen, aber auch natürliche Begabung zu haben. Weisheit in natürlichen Dingen zu haben. Nicht nur in geistlichen Dingen, sondern in vielen, vielen natürlichen Dingen. Willst du befähigt werden, die Dinge zu tun, die du tun sollst? Der Heilige Geist möchte dich in einem größeren Maß salben. Es steht dir zu, gesalbt zu werden vom Heiligen Geist. Preis dem Herrn. Und weißt du, es ist auch erlaubt, sich auszustrecken nach mir. Es ist nur ein Bild, was wir heute Abend angeschaut haben. Saul ist nicht ein absolutes Vorbild in allem. Das wissen wir. Aber wir können viel von ihm lernen. Das Ganze hat aber auch seine Grenzen. Wenn du bereits weißt, du hast eine geistliche Gesinnung, wenn du bereits weißt, ich will mehr, Herr, dann streck dich weiter aus nach diesem Mehr. Dann warte nicht, bis irgendjemand dir den Rat gibt, man könnte ja mal. Sondern dann mach dich selbst auf den Weg. Mach dich selbst auf den Weg, den du als richtig erkannt hast. Schreite fort auf ihm. Und wisse, du wirst Menschen begegnen, die dich bestätigen. Du wirst Menschen begegnen, die dir Gaben geben. Du wirst Menschen begegnen, die dich weiterbringen im Herrn. Du wirst Menschen begegnen, die mit dir zusammen weissagen wollen, die die Fähigkeit haben, dich auf eine neue Ebene zu bringen. Verpasse diese Gelegenheiten nicht, sondern suche sie, wenn du weißt, dass du sie suchen sollst. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns einfach noch kurz ein gemeinsames Bekenntnis sprechen. Vater, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht allein gelassen hast. Dass du uns nicht allein gelassen hast. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, die Salbung, um uns zu befähigen, um uns weiterzubringen, ja, um uns in andere Menschen zu verwandeln. Vater, wir sind gerne bereit, deine Salbung anzunehmen, in dieser Salbung zu wachsen, in dieser Salbung Erfahrungen zu machen, in dieser Salbung anzupacken, was unsere Hand findet. Zu tun findet. Halleluja. Halleluja. Amen.